Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir über die VEB-Vorlesestunde und den Paragraphen 3 fortfolgende. Wir haben ja in der letzten Folge über die Ausführungsunterlagen gesprochen und heute habe ich mir wie gewohnt wieder meine VEB als PDF aufs Handy gezogen und wir gehen jetzt weiter in der Reihenfolge, nämlich Paragraph 3, Absatz 2. Ich fange wieder an zu zitieren. Das Abstecken der Hauptachsen der baulichen Anlagen. Ebenso der Grenzen des Geländes, das dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt wird und das Schaffen der notwendigen Höhenfestpunkte in unmittelbarer Nähe der baulichen Anlagen sind Sache des Auftraggebers. So, ja, 4 Zeilen, bla bla blub. Also, Abstecken der Hauptachsen ist klar, Einmessen des Gebäudes, des Grundstückes etc. So, jetzt kommt aber, also nee, das ist ebenso der Grenzen des Geländes, das ist Einmessen. So, die Hauptachsen der baulichen Anlagen. Das bedeutet, das, was in der Baugenehmigung definiert wurde und das, was der Rohbauer jetzt braucht, um Fundamente und so weiter anfertigen zu können. Jetzt kommt aber der wesentliche Punkt, weil der 3 Absatz 2 ist für alle Gewerke hochinteressant, denn da steht ja so drin, in dem ganzen Schachtelsatz, das sind ja 4 Zeilen Schachtelsatz, und ich zitiere, und das Schaffen der notwendigen Höhenfestpunkte, sprich Meterriss, in unmittelbarer Nähe der baulichen Anlagen, muss der Auftraggeber machen. So, ihr kennt die ganze Thematik von dem Meterriss-Gedödel. Ihr kriegt, wenn es gut läuft, von den Auftraggebern irgendwie mal so geschossweise irgendwo Meterriss. Und dann sagt er euch, oder steht in den Vorbemerkungen, den Rest müsst ihr euch übertragen, den Rest müsst ihr bitte übernehmen und müsst euch das selber einmessen. So, wenn das jedes Gewerk macht, ne, und ein Gewerk irgendwo einen Fehler macht, dann passiert was? Dann funktioniert hinten heraus gar nichts mehr. Ja, diese ganzen Fehlmaße, die kriegst du hinten heraus nicht mehr aufgeholt. Das heißt, wenn jetzt hier ein Meterriss falsch übertragen würde, hätte das einen Dominoeffekt auf den ganzen Terminplan des Projektes. Die VBB möchte eben das Äquivalenzverhältnis so gestalten, dass der Auftraggeber dafür Verantwortung trägt. So, und jetzt ist der spannende Punkt. Das heißt, der Auftraggeber bringt euch die Meterrisse selbstständig. Das kann der nicht auf euch übertragen. Ja? So, falls er es tun möchte, mit Vorbemerkungen oder mit sonstigen Vertragsregelungen sofort Bedenkenhinweise und gegen die Ablehnung des Bedenkenhinweises wieder ein Bedenkenhinweis, damit ihr aus der Haftung rauskommt, wenn nachher irgendwas nicht stimmt. Ja? Und natürlich Stundenzettel schreiben, denn das ist nicht euer Job. Der Meterriss steht jetzt hier, ist in der unmittelbaren Nähe, zu erschaffen. Ne? Der Meterriss in der unmittelbaren Nähe der baulichen Anlage zu erschaffen. So, was ist denn jetzt eine bauliche Anlage? Kein Mensch kann mit dem Begriff irgendwas anfangen. Also, schauen wir uns mal an. Ich sitze hier in meinem Podcast-Studio, ich gucke jetzt gerade auf die Tür. Ne? Die Tür hat einen Türrahmen, die hat die Beschläge. So. Wenn jetzt das Gewerk Fenstertüren oder das Fenster, ne, ich habe hier einen riesen Fensterfront in meinem Podcaststudio, genau das gleiche, Fensterrahmen, Fensterelemente, feststehendes Element, ein Öffnungselement, eine untere Brüstungselemente und so weiter. Wenn jetzt dieses Gewerk, ne, also den Meterriss selber fortführen würde und dort einen Fehler machen würde in Übertragung, dann passt nachher überhaupt nichts mehr. Estrichhöhe passt nicht mehr, die Fenster müssten alle neu bestellt werden etc. Das sind riesige Folgekosten und Folgetermine. So. Das heißt auf Deutsch, der Auftraggeber muss euch jetzt raumweise innerhalb der Ausbildungen für den Türrahmen, ne, also innerhalb der Leibung und so weiter, muss der euch den Meterriss bringen. Raumweise. Es bringt auch nichts, geschossweise irgendwo im Treppenaufgang irgendwo was hinzumachen, weil dann hast du trotzdem, wenn du unterschiedliche Räume hast, das Problem, dass du das nicht sauber übertragen kannst. Der Auftraggeber macht das in der Regel somit, dass er ein Vermessungsbüro damit beauftragt, diese Meterrisse anzubringen. In Riesenprojekten, wo es um mehrere hunderte Millionen geht, hast du sogar säulenweise solche Einmesspunkte, diese Meterkreuze. Ja, mit Verortung, mit Nummer, sodass man hier jeden einzelnen Meterriss auch verortet irgendwo wiederfinden kann. So, und dieses Konzept wird runtergebrochen auf so ein 50, 100, 200.000 Euro Projekt, auch in der Sanierung. Der Auftraggeber stellt euch raumweise Meterrisse zur Verfügung. So, der Elektriker genauso, der braucht ja auch einen Meterriss, denn wenn der jetzt irgendwelche Standardhöhen für Steckdosenkombinationen ansetzt, ne? Und nachher hat er sich irgendwie um 5 oder 10 Zentimeter vermessen und der Estrich wird plötzlich irgendwie anders aufgebaut, was ja durchaus passieren kann im Laufe der Bauprojekte, wenn man wieder das typische Thema hat, baubegleitende Planung, dann kann das natürlich sein, dass nachher die ganzen Anschlusspunkte nicht mehr passen, wenn dahinter irgendwelche, was weiß ich, Flat-Screens und so weiter montiert werden sollen. Ja. So, oder wenn man jetzt zum Beispiel den Lüftungsbauer nimmt, ja, der Lüftungsbauer, oder wenn man noch ganz weit reingeht in die Sanitärzellen für den Sanitärmensch, so, da sind die Höhenpunkte, also die Meterrisse, natürlich von absoluter Bedeutung, denn ansonsten hast du nachher ein Problem mit den Höhen der Einrichtungsgegenstände. Ja. Also alle Innenausbaugewerke, die auf exakte Höhenquoten oder Höhenpunkte später sichtbare Fertiginstallationselemente zu montieren haben, die müssen besonders darauf achten, dass sie es bitte nicht selber tun, Meterrisse vorzuschreiben oder weiter zu vermessen. Ne? Das muss man einfach verstehen. Der Auftraggeber will natürlich erstmal sich die Kosten für einen Vermesser sparen, logischerweise, weil der denkt ja, jo, alles klar, der Architekt sagt ja, oh, das kriegen die Gewerke schon selber hin. Ne? Schreiben in die Vorbemerkung rein, dann müssen die da mitbringen. Ist ja vertraglich geschuldet. Jo. Kann man alles probieren, funktioniert aber nicht, wenn man weiß, wie man das nachher sauer auch in der Ablehnung vom Auftraggeber systematisch entkräftet. Wir haben das ganz oft schon gesehen, dass wenn Handwerker das selber machen, ein Riesenmangelthema nachher entsteht, weil, ich sag mal so, nachher kommt der Fensterbauer, zieht seinen eigenen Meterriss. Dann kommt der Elektriker, der zieht seinen eigenen Meterriss. Dann kommt der Sanitärmensch, der zieht seinen eigenen Meterriss. Also das sind ja mehrere Gewerke, die hier Meterrisse ziehen. Ne? Trockenbau genauso, wegen Abhangdecken etc. So. Was passiert, wenn da irgendeiner mit einem Laser, mit einem ungenauen Laser, irgendwas falsch annimmt? Dann entstehen, wenn du zum Beispiel so ein ebenerdige, ein Türelement hast mit einem Hebeschiebelement und du willst ohne Schwelle quasi rausgehen, ne? Also total ebenerdig, rollstuhlgerecht zum Beispiel oder behindertengerecht. So, wenn da jetzt irgendwo ein Fehler entsteht, dann hast du ruckzuck, das haben wir sehr oft gesehen, so einen 5 cm Absatz, weil irgendjemand ein falsches Maß gezogen hat. Oder irgendwie nachher Meterrisse verschwunden sind, weil sie mit Kreide angezeichnet haben oder sonst was. Und dann stehst du nachher da und dann kommt der Anruf, wenn nachher der Estrich eingebracht werden soll. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, so, und dann bist du nur noch am Rudern. Also da gibt es viele Folgethemen, die euch bekannt sein dürften. Hört auf damit, euch da veräppeln zu lassen. Sorgt einfach dafür, dass der Auftraggeber hier die Meterrisse raumweise euch zur Verfügung stellt. Und das ist nämlich die Auslegung des Zitates hier: in unmittelbarer Nähe der baulichen Anlage. Ne? Eine Tür ist eine bauliche Anlage. Okay, ja, das ist so Paragraph 3 Absatz 2. Gehen wir mal einen Absatz weiter, Paragraph 3 Absatz 3. Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Geländeaufnahmen und Absteckungen und die übrigen für die Ausführung übergebenen Unterlagen sind für den Auftragnehmer maßgebend. Für die Ausführung übergebenen Unterlagen sind für den Auftraggeber maßgebend. Wenn das stimmt und wenn wir uns daran halten würden, würde Deutschland nie wieder baumangelfrei fertig. Jedoch hat er sie, soweit es zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung gehört, auf etwaige Unstimmigkeiten zu prüfen oder zu überprüfen und den Auftraggeber auf entdeckte oder vermutete Mängel hinzuweisen. Also Paragraph 3 Absatz 3 ist quasi auf Deutsch übersetzt eure technische Prüfpflicht der Ausführungsunterlagen. Ganz häufig kriegt man ja einen riesen Shitstorm rüber, wenn du jetzt als Handwerker anfängst, die Planung auseinanderzunehmen, ne, und dich nach dieser Pflicht, die in § 3 Absatz 3 wiederzufinden ist, quasi richtest. Und der Auftraggeber kann es überhaupt nicht verstehen, dass du jetzt hier anfängst, irgendwie da als Querulant da irgendwie, was weiß ich, ne? Da kommt ja ganz oft so, ja, du hast ja gar keine Leute, du willst ja nur Zeit schinden. Nee, lieber Auftraggeber, wir weisen hier auf etwaige Unstimmigkeiten hin und auf entdeckte Mängel. Ist also eine Schutzerklärung für den Auftraggeber selber, ne? Das versteht er erstmal nicht. Der denkt erstmal, wir würden den angreifen oder den Architekten oder den Planer, aber am Ende ist es einfach eine Qualitätssicherung, ne? Hierhinter steckt auf Deutsch, wir als Handwerker sind die Einzigen, die im Detail über ein Riesenerfahrungswissen verfügen und auch aus Sicht der produktiven Mitarbeiter auf der Baustelle wissen, was wir an Ausführungsunterlagen für die Ausführung nötigen Unterlagen brauchen und in welcher Qualität wir sie brauchen. Und deshalb ist das eine ganz vernünftige Klausel, die hier drin ist, dass man einfach sagt, okay, der Handwerker ist die letzte Qualitätssicherungsstufe, weil der Auftraggeber hat ja selber gar keinen Plan, was der ständig für eine Scheiße von ihrem Planer und Architekten bekommt. Das ist ja eigentlich das Systemproblem dahinter, warum überhaupt diese Sicherungs- oder die technische Prüfung reingekommen ist. Die öffentlichen Auftraggebervertreter zum Beispiel, ne? Oder auch ein paar industriell gewerbliche Auftraggeber, die haben ja überhaupt gar keinen Plan, was sie an Qualität und Quantität von ihren Planungsteams verlangen und erwarten dürfen. Das ist schon ein Riesenproblem. Weil es geht jetzt noch eine Nummer schlimmer. Sie denken ja und dürfen sich erstmal grundlegend und grundsätzlich zu Recht darauf verlassen, dass die hochdotierten Planungsteams einen richtig geilen Job machen. Und jetzt gibt es noch eine Nummer schlimmer. Die Leute denken, sie kriegen richtig geile Isometrien, sie kriegen richtig geile, in Anführungszeichen, BIM-Modelle. Ja. Das sieht alles toll aus und deshalb denkt der Auftraggeber, wow, gute Leistung. Ich zahle jetzt 100% der Honorarrechnung oder der Honorarteilrechnung. Also das ist ja der nächste, das nächste Themengebiet. Die Planung ist draußen extremst mangelhaft und unvollständig und trotzdem kriegen Planungsteams ungekürzt Honorare. Das ist ein Unding. Ja, habt ihr euch als Handwerker mal überlegt, warum Planungsteams in der Regel so eine Jahresrendite zwischen 30% und 50% haben? Das ist der Grund. Sie rechnen aufwandsneutrale Honorare ab, machen aber nichts mehr dafür, haben also Maximalprinzip, setzen so wenig Aufwand wie möglich rein, schreiben alles Mögliche voll von Vorbemerkungen und lassen euch als Handwerker die ganze Scheiße, die dann nachher mangelhaft und unvollständig ist, ausbaden. Ein Unding. Absurdes System. Verarscherei. Ja? Und der Auftraggeber glaubt denen am Anfang auch noch. Wie gesagt, du kannst den beiden Projektbeteiligten, also Auftraggeber und Planungsteams, nicht böse sein, weil die haben das selber ja nie gelernt. Ne? Es ist wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt und du, weitermachst mit dem Thema Aufklärung. Weil das kann so nicht weitergehen. Was ist denn die Folge, wenn man das weiter so laufen lässt? Die Planung wird weiterhin schlechter, die Planung wird weiterhin unvollständiger. Die Planungsteams verdienen noch mehr Geld und wir als Handwerker haben noch mehr Stress, noch mehr Druck, machen noch mehr Überstunden und verdienen immer weniger. Das kann ja nicht weitergehen. So wie weil ich spinne das mal weiter. Es geht immer weiter. Irgendwann gibt es keinen Handwerker mehr, der seine Leute richtig bezahlen kann. Das heißt, die Leute gehen weg, gehen in die Industrie, haben weniger Stress, verdienen mehr. So, dann gibt es überhaupt keinen Handwerker mehr, die später irgendwie im öffentlichen Bereich irgendwas ausführen wollen. Oder aber die kleineren Betriebe, die werden immer weniger, weil sie liquidiert werden. Die großen Player, die werden immer größer. Das ist ja jetzt schon so zu erkennen, dieser Sogeffekt von den großen Handwerksgruppen. Und, das sind übrigens auch die, die am härtesten VOB-konform arbeiten, die Großen. Weil die müssen es, weil die haben noch mehr Verantwortung als ein kleiner Betrieb. Naja, ich will jetzt hier nicht ausschweifen. Das sind aber so alles Themen, die aus dieser Paragraphensystematik her entstehen. Und von daher, nehmt das schon wirklich zu Herzen, dass ihr ausführlich auf Mangelfreiheit und technische Klarheit die Ausführungsunterlagen prüft, denn das ist ein Grundsatz im öffentlichen Bereich. Jedes Gewerk hat eine extremst mangelhafte und extremst unvollständige Ausführungsplanung, weil der öffentliche Auftraggeber nichts mehr entscheiden will, keine Freigaben erteilt. Das heißt, die Planer müssen ständig Annahmen treffen und deshalb sind diese ganzen Planungen im Moment so extremst mangelhaft. Wie gesagt, die Ursache liegt A in der Inkompetenz und Ignoranz der Auftraggeber und zusätzlich in der im Maximalprinzip der Planungsteams. So, und da müsst ihr einfach systematisch gegen angehen. So, das war also Paragraph 3 Absatz 3. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann weiter nochmal mit dem Paragraphen 3 Absatz 4. Das war es zunächst von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.